Verse rausgreifen aus diesem Text. Da sagt Gott zu Mose und er soll es dem Volk sagen: Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und habe euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Dieser Text ist sehr wichtig im zweiten Buch Mose. Er hat eine ganz zentrale Stellung. Es ist der Adlerflügeltext. Und ich möchte gerne das kurz aufmalen, um was es hier eigentlich geht. Zunächst mal, also ich muss mal gucken, ich habe es nicht so gut geübt, gebe ich zu. Also, ein Adler erkennt man deutlich. Ein Adler baut für seine Jungen ein Nest. In dieses Nest werden die Eier reingelegt. Dieses Nest hat eine Besonderheit, das seht ihr jetzt nicht so gut, das habe ich nicht so gut malen können. Es besteht aus dornigen Zweigen. Und in dieses Nest von dornigen Zweigen legt dann der Adler so Federn rein. Ich mache die jetzt hier mal grün und kleidet es schön aus. Genau, da kommen dann die Eier rein. Das Ganze ist vielleicht noch hier in luftiger Höhe, auf so einem Ast vielleicht noch. Ja, gut. Und die Jungen, die werden größer in dem Ei und schlüpfen irgendwann. Und dann haben die Hunger und werden ernährt von dem Adler, Mama und Papa, die immer wieder kommen und ihnen was ins Maul reinstopfen. Ihr kennt diese Bilder von den Vögelchen, die so nach oben ihr Mäulchen strecken, ihren Schnabel, und dann werden die gefüttert. Und eines Tages sind aber die Jungen, haben die eine Größe erreicht, dass man sagt, das sprengt jetzt langsam dieses Nestchen, und außerdem wird's mal Zeit, dass sie fliegen lernen. Denn Adler sollen ja schließlich zu Königen der Lüfte werden. Also ein Adler, der nur im Nest rumsitzt, ja, macht nicht so viel Sinn. Also passiert Folgendes. Die Adlermama oder Papa nehmen, ich male den jetzt hier mal hier unten hin, nehmen ihren Flügel. So, das ist ein Adlerflügel. Und die schlagen ganz wild neben dem Nest, sodass hier diese ganzen Federn nach draußen, dass die halt in die Luft geblasen werden, also die Federn verschwinden, ja, nach oben. Und im Nest bleibt was zurück, dornige Zweige. Und jetzt wird's unbequem für die Kleinen und die gucken, dass sie das Weite suchen. Erstmal werden die hier am Rand vom Nest sich irgendwie positionieren, sich irgendwo festkrallen, da wo keine Dornen sind. Weil sie haben ja Angst, wenn sie so nach unten gucken, na, das sind schon ganz schön luftige Höhen, ja, da wird's einem schwindelig. Und dann kommt vielleicht Adlermama oder Papa und sagt, so jetzt aber, auf geht's. Und vielleicht braucht das ein oder andere Junge noch einen kleinen Schubs. Also, dann wird geschubst und dann fliegt das Kleine in freiem Fall so nach unten. Und ein freier Fall ist nichts. Ich weiß nicht, kennt ihr freier Fall? Ich hatte es schon öfter mal erlebt. Ich habe mal so einen Fallschirmsprung. Das ist ein ganz schönes Stück freier Fall. Das zieht ganz schön rein. Neulich waren wir im Hochseilgarten. Da war vielleicht so ein Stück freier Fall. Da habe ich gemerkt, selbst das ist mir mittlerweile zu viel. Also die freie Fallstrecke, die man gut verträgt, die nimmt im Laufe des Lebens stark ab. Ja, so freier Fall, da fühlt man sich erstmal, Und dann schlagen die Kleinen mit den Flügeln so wild, wie sie können und versuchen irgendwie zu fliegen, weil sie haben ja Flügel, aber es klappt noch nicht so ganz. Und wenn sie dann da unten fast aufkommen auf dem Boden, erleben sie aber was, nämlich dass der Flügel von Mama oder Papa sich so reinschiebt und sie auffängt, getragen von der Liebe der Eltern. Und auf den Fittichen werden die dann wieder nach oben transportiert und dann gibt's wieder das gleiche Spiel. Das machen die so lange, bis sie fliegen können. Das Volk Israel hat genau das erlebt. So lesen wir es unter dem Text. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe. und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. So wie diese Adlerart, von, das machen nicht alle Adler so, aber diese Adlerart, von der ich berichtet habe, so hat es Gott auch gemacht mit dem Volk. Ne, die waren ja auch in einem Nest, schön eingepolstert in Ägypten, und denen ging es lange gut, und irgendwie sind immer mehr Federn nach oben weggeflogen, und irgendwann war es einfach nur eine harte, eine schlimme Sklaverei, und sie wollten da eigentlich weg, aber auch so richtig nicht, weil wohin? Und dann schickt sie Gott nach außen in die, ja, in den freien Fall, in die Wüste. Und da müssen sie gucken, wie sie durchkommen. Aber in der Wüste erleben sie, wie sie immer wieder aufgefangen werden von diesen Flügeln, wie sie getragen werden wie auf Fittichen, wie von einem Adler. Und dieses Bild gebraucht Gott hier. Ich habe schon erwähnt, dieser Text ist sehr zentral, ein sehr wichtiger Text im zweiten Buch Mose, weil er zeigt, was Gott da eigentlich mit dem Volk macht. Und er zeigt, wo es hingeht. Also die kleinen Jungen sollen fliegen lernen. Und das Volk soll in einer gewissen Weise auch fliegen lernen. Sie sollen nämlich, und da stehen jetzt drei Dinge, zum einen, ihr sollt mein Eigentum sein vor allen anderen Völkern. Das heißt, ihr gehört mir. Ich passe auf euch auf, ich wende mich euch zu wie keinem anderen Volk auf der ganzen Welt. Ihr seid meine Kinder, ich habe euch unheimlich lieb. Ich trage euch, ich halte euch und ihr gehört mir, ihr gehört zu mir. Das Zweite, was er hier sagt, sind die königlichen Priester. Und eigentlich müsst ihr euch das, vorstellen wie so Kreise. Also es ist jetzt eine mathematische Zeichnung, die so ineinander sich verlappen und eine große Schnittmenge bilden. Und so ist es mit diesen drei Begriffen auch. Das dritte ist, ein heiliges Volk sollt ihr sein. Königliche Priester, das meint das Gleiche, ihr seid mein Eigentum, ihr seid mir so nahe, Priester sind Gott nahe, wie kein anderes Volk auf der ganzen Erde. Ihr habt eine ganz königliche, besondere Stellung bei mir. Und ihr seid Priester in einem Königtum, in dem ich euer König bin. Und das Dritte, ihr sollt heilig sein, ihr sollt auf mich bezogen sein, ihr sollt eng mit mir verbunden sein. Ihr euch gibt's, weil es mich gibt. Wir sind wirklich wie eine Einheit. Und diese drei Begriffe, die hier stehen, das ist das, wo Gott sagt, wenn ihr meiner Stimme gehorcht und wenn ihr meinen Bund haltet, jetzt hier, wo ihr so im freien Fall seid, dann werdet ihr erstens erleben, ich fange euch immer wieder auf, ich halte euch immer wieder und trage euch auf meinen Fittichen. Und dann werdet ihr auch zu einem Eigentum. Ihr seid dann königliche Priester, ihr seid dann heilig. Ihr sollt fliegen lernen. Ihr sollt nicht ein Volk sein, was so vor sich hin laviert und guckt, die Götter zu besänftigen, sondern ihr habt einen Gott, mit dem ihr in einer Beziehung lebt, sag ich jetzt mal modern. Das ist das Besondere von diesem freien Fall, in dem das Volk Israel drinsteckt. Und einfach ist es sicher nicht, aber unten warten immer die Flügel, immer die Fittiche. Und jetzt ist dieses Volk da in der Wüste und sie begegnen Gott. Gott will sich ihnen nähern. Und was da jetzt passiert, das möchte ich gern mit euch lesen. Ich habe zwei Texte rausgesucht. Das eine ist 2. Mose 19 und das andere aus 2. Mose 20. Als nun der dritte Tag kam. Dazu muss ich kurz erklären, Mose bereitet das Volk vor, die sollen sich heiligen, die sollen sich waschen, die sollen sich sauber machen, alle Kleider waschen, die sollen sich vorbereiten auf den Tag, an dem sie Gott begegnen. Und es wurde Morgen, da erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke auf dem Berge und der Ton einer sehr starken Posaune. Das ganze Volk aber, das im Lager war, erschrak. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen und es trat unten an den Berg. Der ganze Berg Sinai aber rauchte, weil der Herr auf den Berg herabfuhr im Feuer. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch von einem Schmelzofen und der ganze Berg bebte sehr. Und der Posaune Ton ward immer stärker und Mose redete und Gott antwortete ihm laut. Als nun der Herr herniedergekommen war auf den Berg Sinai, oben auf seinen Gipfel, berief er Mose hinauf auf den Gipfel des Berges und Mose stieg hinauf. Und auf diesem Berg bekommt Mose auch die 10 Gebote, die kommen jetzt. Und danach geht's folgendermaßen weiter. Jetzt sind wir schon im 20. Kapitel. Könnt ihr alles zu Hause in Ruhe nochmal nachlesen. Und alles Volk sah den Donner und die Blitze und den Ton der Posaune und den Berg rauchen. Als sie aber solches sahen, flohen sie und blieben in der Ferne stehen und sprachen zu Mose, rede du mit uns. Wir wollen hören, aber lass Gott nicht mit uns reden. Wir könnten sonst sterben. Das Volk erlebt die Nähe Gottes auf eine Art und Weise, dass es ihnen schwindlig wird. Es ist wie ein Vulkanausbruch. Also das donnert, das blitzt, das raucht. Da gibt es ja noch einen lauten Ton wie von einer Posaune, der immer lauter wird. Also da wird es einem schon richtig Angst. Und ich verstehe sehr gut, dass die sagen, nix wie weg. Wegdrehen. Wir machen alles, was du sagst, Mose, aber Gott muss nicht mit uns reden. Nee. Das ist uns zu heiß. Und damit ihr das so ein bisschen vielleicht nachempfinden kann, möchte ich gern euch mitnehmen. Und zwar gab es 2005 ein Team von Forschern, verrückte Forscher, die auf den Mount Yasur, das ist auch so ein Vulkan, hochgestiegen sind. Und die sind da in den Vulkan, als der gerade so am Brodeln war, reingeklettert. Und haben das mal gefilmt und beobachtet. Und ich glaube, wenn wir das angucken, dann wird es uns vielleicht auch schwindelig, aber wir können ein Stück weit nachempfinden, was das Volk da eigentlich erlebt hat. Bitte. Ja, das sind unglaubliche Aufnahmen, finde ich. Total durchgeknallt, da runterzusteigen und das Volk erlebt aber so die Präsenz Gottes auf so eine ganz kräftige und starke Art und Weise, so dass es ihnen Angst und Bange wird. Und ich kann es so gut verstehen, dass sie sagen, wir wollen hier weg, wir wollen uns umdrehen, das ist uns zu viel. Wir haben Angst vor dem, was Gott ist, wir haben Angst vor dem, was er uns zu sagen hat. Von ferne ja, gedruckt ja, aber seine Worte zu hören und nee, ist zu heiß. Das Volk soll an diesem Tag was kapieren. Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, euch zu versuchen, damit ihr es vor Augen habt, wie er zu fürchten sei und ihr nicht sündigt. So stand das Volk von ferne, aber Mose nahte sich dem Dunkel, darin Gott war. Also Mose sagte, Gott will euch versuchen. Er meint damit nicht, Gott will euch auf die Probe stellen oder testen, sondern Gott will euch wie so ein Trainer, der die Messlatte ziemlich hoch legt, sagt, ich will euch herausfordern. So sagt Gott, jetzt fordere ich euch mal richtig heraus mit meiner Nähe, mit meiner Gegenwart. Und Gott will, dass das Volk was lernt, dass sie was kapieren über ihn. Also das ist jetzt mal... Das ist jetzt mal die Gegenwart, die Präsenz Gottes, die das Volk so erlebt. Ganz stark und ganz kräftig. Und sie stehen vor dieser Präsenz, vor der Gegenwart Gottes. Und sie spüren Gottes Nähe und sie spüren seine Heiligkeit. Sie spüren diese Unnahbarkeit irgendwie auch. Sie spüren die Lebendigkeit Gottes, dass er das Leben ist. Und oft ist es in unserem Leben so, dass wir unseren Glauben leben, unsere Religion ausleben, indem wir versuchen, mit dem, was wir tun, Gott zu gefallen. Wir versuchen zu tanzen und irgendwas zu machen, damit Gott sich um uns rumtänzelt, damit Gott uns beschenkt, dass er uns Gutes tut, dass er uns im Blick hat, dass er uns sieht, dass er uns segnet, dass er uns Geschenke macht, dass er uns beschützt, dass er da ist. Wir versuchen so, dass Gott um uns so rumtänzelt irgendwie. Und dazu machen wir auch Bewegungen. Und in vielen Religionen ist es so, es wird gebetet, um die Götter zu besänftigen, um in die Stille zu kommen, um bei Gott was zu erleben. Aber meistens geht es darum, dass dieser Gott irgendwie für mich da ist. Es ist mein Gott. Gott soll mir dienen. Ich diene ihm, damit er mir. So ein Geben und ein Nehmen. Und das Volk steht jetzt hier vor Gott und sie erkennen, darum geht's gar nicht mehr. Gott kann gar nicht um mich rumtänzeln, dazu ist er zu groß und zu mächtig. Sie erkennen, eigentlich geht's im Leben um was ganz anderes. Im Glauben. Es geht darum, stille zu werden, zu stehen vor diesem Gott. Seine Gegenwart wahrzunehmen, sich ihm auszusetzen. Ihn Gott sein zu lassen. Und dann merke ich, dass ich ganz klein bin in seiner Gegenwart. Und dann heißt es, und jetzt komme ich nochmal zurück zu dem ersten Vers, den ich euch vorgelesen habe. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein, ein Königtum von Priestern, zweitens und drittens, ihr sollt ein heiliges Volk sein. Darum geht's, dahin geht die Reise. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten. Darum geht's. Die Stimme Gottes wahrzunehmen. Zu hören auf das, was Gott mir zu sagen hat. Ich rede auch viel, wenn der Tag lang ist. Aber das ist nicht das, was groß was verändert oder neu macht. Auch mein Herz verändert sich nicht durch das Ganze, was ich jeden Tag sag. gibt manche Dinge, die haben schon eine Kraft, die ich sagen kann. Die haben schon was Schönes, was Positives. Aber meine Worte, meine Stimme, die kann nicht viel bewirken. Aber Gottes Stimme, das, was er mir zu sagen hat, was er mir ins Leben reinspricht, das hat Kraft. Das besteht in Ewigkeit. Das ist unendlich. Was er mir zu, diese Worte, die haben ewigen Bestand. Und es geht darum, dass ich mich diesen Worten aussetze, dass ich mich dieser Ewigkeit Gottes aussetze. Es ist Gottes Stimme in mein Leben rein. Es ist Gottes Stimme in das Leben des Volkes. Und in diesem, was Gott sagt, ist Kraft. Das soll das Volk verändern. Dadurch sollen sie fliegen lernen. Dadurch, dass sie hören und dass sie es tun. Nicht nur dadurch, dass sie irgendwie um Gott rumtänzeln, dass sie Verschiedenes tun und machen, um Gott zu gefallen, sondern einfach dieses schlichte, hört, was ich euch sage, nehmt es wahr, nehmt es in euer Leben auf und versucht danach zu handeln. Das ist das Entscheidende. Und ich wünsche euch das, dass Gottes Wort stärker ist in eurem Leben als die vielen anderen Worte, als die Worte eurer Lehrer, eurer Arbeitskollegen, eurer Chefs, eurer Eltern, eurer Kinder. Dass Gottes Wort immer noch lauter sein darf in deinem Leben als die vielen anderen Worte. Ich wünsche euch, dass ihr Gottes Gegenwart immer wieder erlebt, indem ihr still werdet vor ihm und einfach da seid. Und wahrnehmt, Gott ist auch da. Wir müssen Gott gar nicht besänftigen oder ihn um uns rumtänzeln zu lassen. Ich muss da gar nichts veranstalten. Ich brauche auch keinen kleinen Geschenkkorb, den ich Gott immer wieder überreiche und schau mal, was ich alles für dich Schönes habe. Ist Gott gar nicht darauf angewiesen. Meine Aufgabe ist es, Gottes Stimme zu hören und ihm zu dienen. Und was ich sowieso erleben werde, das ist das, dass Gott mich trägt, dass er mich hält, dass er mich auffängt. Das ist seine Sache. Da muss ich ihn nicht besänftigen. Das macht er sowieso. Gottes Flügel sind da, wenn wir sie brauchen. Meine Aufgabe ist es, seine Stimme zu hören, danach zu handeln. Amen. Wir wollen jetzt vor Gott kommen im Lobpreis. Auch eine Möglichkeit, ihn wahrzunehmen, vor ihm zu sein. Vielleicht habt ihr einfach Lust zu schweigen und stille zu sein, zu hören. Oder einfach nur ja euch so ihm hinzugeben. Alles ist möglich. Oder ihr habt Lust, ganz laut mitzusingen und ihn zu preisen. Außerdem haben wir heute die Möglichkeit, sich segnen zu lassen. Sich die Gegenwart Gottes nochmal zusprechen zu lassen. Und auch das ist was Schönes, dass jemand anders mir das in mein Leben reinsprechen kann, Gott ist da. Da, wo ich es vielleicht nicht spüre oder da, wo ich mir wünsche, dass Gott da besonders mit dabei ist, das mir zusprechen zu lassen. Dann nehmt das Angebot wahr, geht nach hinten. Die Christine, glaube ich, die sorgt dafür, dass ihr irgendwo unterkommt und dann lasst einfach für euch beten und euch segnen.